Ja, und mit dem Reden und mit dem Reden Gottes, das ist ja eine spannende Sache. Und ich habe mich sehr gefreut, Wolfgang, als du dieses Thema vorgeschlagen hast. Denn in meiner Bibellese habe ich 2. Mose gelesen. Und ganz ehrlich, da fängt ja jeder dritte Satz an mit: Und der Herr sprach zu Mose. Der Herr redete zu Mose. Er redete zu ihm wie mit einem Freund, er redete und redete und redete und auch ganz klar, nicht nur irgendwas. Ich immer so denke, wow, er redete. Und einmal in 2. Mose 19, Vers 9, da steht, da sprach der Herr zu Mose: Dieses Mal werde ich dir in einer dichten Wolke begegnen, damit das Volk es hört, wenn ich zu dir spreche und dir deshalb immer Glauben schenkt. Das heißt, er redet nicht nur zu ihm, sondern er möchte das irgendwann auch zeigen, dass er zu ihm redet, damit das Volk das weiß, dass das so ist. Denn das Volk hört Gott ja nicht reden. Und das ist auch besonders. Also Gott spricht auch zu den Propheten, das lesen wir auch. Aber in diesen 5 Mosebüchern ist das schon besonders, wie Gott zu Mose redet. Es gibt eine Stelle vorher in 1. Mose 35, Vers 15, da benennt nämlich Jakob eine Stätte, und zwar steht da, Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel, Haus Gottes. Er benennt die Stätte, weil es so besonders ist. Es ist etwas ganz Besonderes. Und Mose ist da, glaube ich, eine echte Ausnahme. Habe ich mich auch gefragt, woran das liegt. Ob vielleicht Gott auch viel klarer und deutlicher mit mir sprechen würde, wenn ich vielleicht, wie es in der Bibel heißt, so demütig wäre wie Mose? Oder liegt das nur daran, dass er diese ganz schreckliche Aufgabe hatte, ein murrendes, knurrendes Volk in der Wüste zu begleiten über 40 Jahre und das so dringend gebraucht hat? Ich weiß es nicht. Aber Gott spricht auch heute noch und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu in der Predigt zu sagen hast, wie das ist mit dem Reden Gottes heute, wenn wir nicht wie Mose ganz klar immer alles hören.
Das ist schön, wieder bei euch zu sein. Und ich habe schon ganz viel Evangelium mitbekommen von euch, das wir ja miteinander teilen. Wenn jemand eine Predigt hört bzw. sagt, ist es nicht so, dass einer spricht und alle anderen, die hören zu, mehr oder weniger interessiert, sondern wir alle miteinander teilen das Wort Gottes. Und hier ist schon sehr viel rübergekommen an mich. Eigentlich haltet ihr die Predigt. Wie Gott redet in Wuppertal und überhaupt in unserer Welt. Davon geht Gottes Wort aus. Bevor wir eine Antwort auf diese Frage bekommen, möchte ich gerne eine Vorfrage an uns alle stellen, ob uns überhaupt etwas daran liegt, dass Gott zu uns spricht, oder ob wir dies überhaupt beiseite schieben oder eher für überflüssig halten. Mit anderen Worten, hat Gott dir etwas zu sagen? Wenn wir mit Menschen umgehen, dann gibt es ja solche, denen gehen wir lieber aus dem Wege, weil sie uns nicht so ganz sympathisch sind. Und manchmal trifft das ja auch zu, dass sie unserem Leben eher abträglich als förderlich sind. Da ist es auch gar nicht so schlecht, denen aus dem Wege zu gehen. Aber es gibt auch andere, denen sprechen wir eine bestimmte Kompetenz über unser Leben zu, eine Sachkompetenz. Da gibt es zum Beispiel den Arzt, der die Diagnose stellt und auch eine Behandlung empfiehlt. Dem muten wir eine gewisse Sachkompetenz zu und wir vertrauen ihm, dass er das Richtige sagt. Oder auch dem Lehrer oder der Lehrerin trauen wir zu, dass sie Ahnung hat von dem, was er oder sie im Unterricht erzählen. Nicht immer trifft das so, dass diese Ahnung da ist. Aber gut, es lohnt sich auch da, einiges Vertrauen zu investieren, aber nicht alles glauben, was der sagt. Bei Ärztinnen und Ärzten auch nicht übrigens, aber das ist ein anderes Thema. Bergführer trauen wir zu, dass sie uns den richtigen Weg zeigen und sicher nach Hause bringen. Und darum die erste Frage an dich und auch an mich, traust du Gott etwas zu? Traust du ihm etwas zu, dass er wirklich kompetent in deinem Leben hineinredet und nicht etwa aus Egoismus dir etwas sagt, um seiner selbst willen, sondern weil es für dich eben wichtig ist, sogar lebenswichtig? Glaubst du, anderes Wort für Vertrauen, glaubst du an Gott? Und ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, Menschen, die mir sagen, ich kann gar nicht an Gott glauben, stelle ich eine zweite Frage, wie ist es denn umgekehrt? Denkst du, dass Gott an dich glaubt? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann ist man schon einen wesentlichen Schritt weiter in der Beziehung zu unserem Herrn. Denn es geht ja um eine Beziehung, um ein Verhältnis, das wir haben. Und da stellt sich auch ein emotionales Problem oder eine Frage, ist mir diese Beziehung angenehm oder eher nicht so sehr angenehm? Wir kennen das in verschiedenen Bereichen auch hier. Und einmal positiv gesagt, Menschen, die wir lieben und die uns lieben, mit denen können wir ja stundenlang zusammen sein und ihr oder ihm zuhören. Früher hat man telefoniert, heute chattet man vielleicht oder postet sich irgendetwas zu. Ist ja immer so, dass man jemandem etwas zupostet oder zuposten will. Manchmal hat man ganz viele Leute, die gleichzeitig etwas von einem wollen. Aber da ist es wichtig, dass ich mich auf den konzentriere, der mir gerade gegenübersteht, dem ich begegne. Es gibt ja auch Leute, da drängen sich sogar viele drum, dass sie unbedingt mit dem oder mit ihr zusammen sein können. Manchmal ist das für uns ganz unverständlich, nicht? Donald Trump, nicht? Diese Auftritte haben wir ja im Fernsehen gesehen, nicht? Wie die Leute ganz begeistert sind, unbedingt mit ihm zu tun zu haben. Bei anderen ist es vielleicht verständlicher, wie Taylor Swift, gegen die darf ich überhaupt nichts sagen. Obwohl das nicht meine Generation ist, aber meine Töchter waren mit Begeisterung bei den Konzerten dabei. Insofern gar nicht so falsch, nicht mit Menschen zusammen zu sein, von denen man etwas sich erwartet und wo vielleicht auch Liebesbeziehungen entstehen können. Im Prinzip ist das ja mit Gott auch so. Wenn Gott zu mir reden soll, dann muss ich mich also zuerst fragen, schätze ich seinen Rat und wie schätzt er denn mich ein? Welche Priorität hat das Reden Gottes für mich? Und das dürfen wir wissen, Gott will mit dir reden und er schätzt dich über alles. Er liebt dich so sehr, dass er das Kostbarste, was er hatte, für dich hingegeben hat, nämlich seinen Sohn. Und in diesem Sohn sind wir Geschwister, mit Jesus verbunden und Gott, der Vater im Himmel, mit ihm. Und dieser Vater möchte mit dir Zeit verbringen. Er vertraut dir auch seine Geheimnisse an. Und deshalb sagt Paulus an einer Stelle in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Damit ist nicht gemeint, dass uns der Geist Gottes so treiben würde wie einen Esel, den man mit Stockhieben irgendwo hintreiben könnte, sondern er führt dich dahin, wo es gut ist zu leben und wo du in dem Bild zu bleiben des Psalms 23, wo du beide findest, wo du gut leben kannst. Und dazu zählt der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist Gott in dir, mit dem du Anschluss hast an das Leben Gottes. Der Heilige Geist leitet die Kinder Gottes. Er leitet sie, indem er den Willen des Vaters überhaupt erst begreifbar und verstehbar macht. Er ist sozusagen der Übersetzer, denn der natürliche Mensch, der weiß nichts vom Willen Gottes. Er hat einfach keine Antenne dafür. Wenn ich ein Radio besitze, aber es ist kein Empfangsteil darin, dann kann ich die Lautstärke so aufdrehen, wie ich will. Ich höre nur irgendwelchen Wellensalat oder Rauschen, aber nichts, was mir irgendwas Verständliches nun zu hören gibt. Aber Gott will mit dir reden. Und im Alten Testament lesen wir an vielen Stellen, wie Gott zu uns gesprochen hat. das ist er jetzt nicht. Die Corinna hat ja einige Beispiele von Mose und Gott gebracht, so wie er redet zu einem Freund. Nicht? So hätten wir das ja eigentlich auch gerne, dass wir das ganz deutlich vernehmen. Gott spricht zu mir. Es ist auch manchmal ganz anders, als wir das erfahren. Nicht? Wenn wir die Bibel aufschlagen, mit Eva redet er so wie ein Mensch zu einem anderen Menschen. Aber manchmal benutzt er auch etwas anderes, Situationen, Träume. Und im Neuen Testament erfahren wir sozusagen eine Sensation. Gott will mit Menschen sprechen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das war vorher nicht so, sondern es gab immer bestimmte Orte und Gelegenheiten, in denen Gott sich das Wort nahm. Sei es nun bei Abraham, sei es bei Mose, bei den Propheten und den Leuten allen, da greift Gott in das Leben ein, ganz unvermittelt und nimmt sich das Wort. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, Gott ist beständig da und will mit dir ins Gespräch kommen. So wie es Jesus sagt, ich zitiere Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich, also Jesus, verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Dann fragen wir uns, wie geschieht das? Wie kann das sein? Wie redet Gott? Und da habe ich einmal 5 Dinge, keine Angst, sie werden nicht so lange dauern, wie sie klingen, 5 Dinge herausgesucht, wie Gott redet zu uns. Erstens durch sein Wort, die Bibel. Zweitens in unserem Fühlen, Denken und Wollen. Drittens durch andere Christen, also durch die Geschwister. Viertens durch Lebensumstände. Und fünftens, nochmal was Spannendes, durch Visionen und Auditionen, also Sehens- und Hörerlebnisse. Wie redet Gott? Erstens durch sein Wort, die Bibel. Die Bibel ist das schriftgewordene Reden Gottes. Den Schreibern wird der Heilige Geist eingegeben und Gott hat sie so geführt, dass sie nun der Gemeinde das Wort Gottes vermitteln. Wir können es also nachlesen, sein Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören auf dieses Wort hin. Das Besondere an der Bibel ist ja, dass sie eben nicht nur ein historisches Dokument ist oder eine Sammlung von Briefen und Erzählungen, auch schon gar nicht ein Vorschriftenbuch, sondern lebendiges und lebensschaffendes Wort Gottes. Und das merken wir auch, wenn wir nur unsere Ohren dafür öffnen. Dass das nicht einfach Buchstaben und Wörter sind, sondern dass sozusagen eine Person zu uns redet. Früher in den Gemeinden war es so, wenn das Wort Gottes verlesen wurde, da stand die Gemeinde auf, das Wort wurde verlesen und es war so, als wenn eine Person den Raum betritt und zu den Menschen sprach. Also, Bibel lesen. Zuerst aufschlagen, natürlich klar, wenn man eine Bibel hat, kann man sie aufschlagen. Heute lesen Menschen auch Bibelverse über das Handy, über das Smartphone, auch das kann man natürlich tun. Ich mag mein Buch zu sehr, als dass ich das so tun würde, aber jeder, wie er es am besten auffassen kann. Aber dann kommt etwas Entscheidendes, dass man nicht einfach die Bibel wieder zuschlägt oder über das Smartphone wischt und vielleicht was anderes guckt, eine WhatsApp-Nachricht gerade, sondern dass man dabei bleibt, zuerst sich öffnet und stille wird vor Gott. Zuerst betet und Gott bittet, nun zu einem zu reden. Bibellesen beginnt immer mit Gebet. Und es ist wichtig, dass man einen Raum der Stille hat, nicht gestört wird und unterbrochen wird, sondern sich konzentriert auf das, was Gott sagt. Dass die Gedanken nicht irgendwo anders sind mit dem, was uns ja demnächst beschäftigen wird. Wenn man morgens die Bibel liest, dann denkt, also was mache ich denn gleich beim Frühstück, was mache ich gleich bei der Arbeitsstelle, was wird heute Abend vielleicht für ein Fest noch organisiert werden müssen und dies und jenes. Alle diese Dinge, ich darf sie erst einmal auch abladen und ausschütten vor meinem Herrn, dass ich ihm Raum gebe in meinem Leben. Jetzt rede du und dann gespannt sein auf das Reden Gottes. Das ist das Erste, sein Wort, die Bibel. Das Zweite, wie Gott redet, in unserem Fühlen, Denken und Wollen. Da sagt Paulus einen Satz, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt. Das ist ja nicht so, dass Gott ein Gott ist für, sagen wir, 10 Minuten am Morgen oder am Abend oder wann immer du auch ihm begegnen möchtest, sondern dass er auf Schritt und Tritt bei dir und unterwegs ist. Dass er da ist, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du da bist, wenn du Gefühle teilst mit diesen Menschen, dass er da ist, wenn du in dir Ängste sind und du besorgt bist, wie dein Leben denn jetzt nun weitergehen kann, wo doch vieles Dinge da sind, von denen du ahnst, sie sind meinem Leben abträglich, sie schaden mir nur. Dass sie da sind, wenn du Zorn auf einen Menschen hast. Und auch da sind, wenn du Erwartungen und Hoffnungen mit diesem Menschen verbindest. In unserem Fühlen, Denken und Wollen. Gott soll in unser Ganzes, in dein und in mein Leben einziehen. Deshalb schreibt Paulus in Galater 5, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus, dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, und ersteht ihr nicht dem Gesetz. Und dann kommt das, was dann eben aus diesem Leben verbannt wird, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit und so weiter. Und dann, was der Geist Gottes in den Menschen hineinlegt und den Menschen dadurch prägt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Jeder Mensch, mit dem du es zu tun hast, der dir begegnet, jeder Mensch begegnet in dir Gott, denn du bist sein Eigentum. Ja, und das Dritte, durch unsere Geschwister. Das ist wahrscheinlich das Schwerste überhaupt, obwohl ich immer sehr froh bin, wenn ich mit euch zu tun habe. Ihr seht so geschwisterlich aus und seid miteinander so froh. Ja, Gott redet durch Menschen zu uns, die mit uns sind. Und da kommt ein neuer Vertrauensfaktor hinzu, nämlich nicht allein, dass ich Gott etwas zutraue, und dass Gott mir etwas zutraut, das ist ja die Voraussetzung, sondern dass ich auch dem Menschen etwas zutraue und Vertrauen zu ihm habe, der mit mir unterwegs ist in der Gemeinde, im Leben mit Gott und mit dem ich ein gemeinsames Ziel ansteuere. Das ist ganz wichtig, dass wir Gemeinde haben. Auch wichtig, wenn wir mal darüber nachdenken, und ich muss zugeben, dass bei mir auch oft oder relativ häufig der Fall, wo man sich fragt, stimmt das denn überhaupt alles? Machst du dir nicht irgendwie etwas vor in deinem Leben mit Gott? Ist das wirklich wahr, dass du Gott begegnet bist? Und wenn solche Fragen kommen, dann kann das so ausgehen, dass man sagt, ich bin mir so unsicher und ungewiss, Es ist alles fragwürdig geworden in meinem Leben. Worauf läuft es noch hinaus? In dem Moment kann ich dann jemanden fragen, sag mal, stimmt das? Und dann sagt der oder diejenige zu mir, na klar, ich war dabei, wo du ein ganz großes Glaubenszeugnis abgelegt bist. Ich war vielleicht dabei, wo du getauft wurdest in unserer Gemeinde. Ich war dabei, wo du wirklich zu Menschen gesprochen hast im Namen Gottes. Und ich war dabei, dass bei diesen Menschen sich etwas bewegt hat, dass sie zu anderen Menschen wurden. Ich war dabei, wie du in deiner Familie auch Sorgen hattest. Und wir haben diese Sorgen miteinander geteilt und mit Gott besprochen. Wir haben dein Leben miteinander gebetet. Und ich bin ein Zeuge deines Lebens mit Gott. Wunderbar, wenn man einer solchen Gemeindefamilie nun ist. Und ich habe das zum Glück vielfach erlebt. Das vierte, vorletzte, sind die Lebensumstände. Von Paulus wird berichtet, dass der Heilige Geist es ihm einmal verwehrte, das Wort in einer bestimmten Gegend zu sagen oder sagen zu dürfen. Wie Gottes Geist das gemacht hat, erfahren wir nicht in dieser Stelle, aber wir wissen, es gibt Situationen im Leben, die mich deutlich darauf hinweisen, Gott öffnet mir eine Tür oder Gott verschließt eine Tür in meinem Leben. Ob das wirklich der Fall ist, da kommen wieder die Geschwister mit ins Spiel, mit denen ich nachfrage, ist das tatsächlich so? Soll ich diesen Weg gehen, der sich jetzt für mich öffnet? Soll ich vorziehen von Elberfeld nach Barmen? Nein, aber manchmal geht es ja weiter hinaus, dass man denkt, was wird aus meinem Leben werden und wie soll es sein, was wird in Zukunft sein? Und dann erfahre ich manchmal, da geht es nicht weiter. Und wenn ich jetzt nachfrage, ist es gut dagegen anzukämpfen, dass ich dieses Hindernis überwinde, so wie Gott sagt, David einmal sagte, mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen, ob man diese Mauer überspringen kann, dazu brauche ich meine Geschwister. Oder ob ich sage, du verrennst dich hier in irgendeinen Gedanken, guck mal da, gibt es eine Tür, wo dich Gott hinführt. Also Lebensumstände. Und letztens durch Vision und Audition, das denken vielleicht manche, jetzt geht es ganz schlimm, gibt es denn sowas überhaupt, dass man Gesichter, Träume hat? In der Bibel wird relativ häufig sogar davon berichtet, wie Menschen etwas träumen und das erfüllt sich dann auch so. Ich habe es einige Male erlebt, wo Gott in meinen Träumen geredet hat. Ich habe es auch einige Male erlebt, wo Gott ganz persönlich so gesprochen hat, dass es wie ein akustisches Signal sogar für mich war. Also nicht einfach irgendetwas, was sich in den Gedanken vollzieht. Auch Erfahrungen, die man miteinander teilen kann. Und dann eine Vision hat, ein Gesicht hat, ein Traum hat, durch den Gott einem etwas ganz besonders zeigt, ein Bild vielleicht von etwas. Woran erkenne ich das Reden des Heiligen Geistes? Da heißt es, prüfet alles und das Gute behaltet. Es gibt Prüfkriterien. Wir wissen, Gottes Reden geht nicht über Jesus Christus hinaus. Und Gottes Reden geht auch nicht über die Schrift hinaus. Wir fragen uns, widerspricht es meinem Verstand oder ist es mit meinem Verstand vereinbar? Aber da wird es kritisch, denn nicht immer ist es so, dass Gott etwas sagt, was wir auch gleich verstehen. Aber vorher sollten wir immer kritisch überprüfen, ist das nun wirklich mit meinem Verstand, der ja auch von Gott kommt, nun auch wirklich zu tun? Oder ist es etwas, was ich mir nur selbst in meinen eigenen und ich sag mal in Anführungsstriche blöden Geist vorgenommen habe? Aber Gott kann eben mich auch von dem überzeugen, was ich eben noch nicht mit meinem menschlichen Geist erfasst habe oder verstehe. Hier kommen wieder die Geschwister ins Spiel, dass ich nicht alleine diesen Weg gehen muss. Woran kann es liegen, dass ich Gott nicht höre? Und da ist eine wichtige Sache, das ist die Hörbereitschaft, wie in diesem hoffentlich nächsten Bild dann auch gezeigt wird. Ja, das ist immer mit diesen Dingern so, dass man manches überspringt, was kommt, aber das wollte ich. Ah ja, da ist wieder etwas, so kann es gehen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich höre sie, folgen mir, nicht? Das ist natürlich so eine Sache. Und hier wieder die Frage an mich, worauf konzentriere ich mich in meinem Leben? Ich, altes Schaf, der ich doch so viele Dinge schon weiß und immer noch mehr von diesem Leben erfahren will, sei es akustische Signale, sei es visuelle Reize, sei es irgendwas, was da ist. Und Gott ruft und ruft und dann habe ich gar kein Ohr mehr für ihn. Deshalb, das heißt, offene Ohren für Gott. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen, sagt Jesus einmal in Matthäus 11, Vers 15. Und dann kann dieses Wort auch Frucht schlagen in meiner Umgebung, mich selbst befruchten und auch andere die Wahrheit zeigen. Und das geschieht manchmal ganz unmittelbar. Ich habe ja erzählt, dass ich auch für den Bergischen Geschichtsverein viel unterwegs war. Ich war letztens am Langen Tisch. Kennt ihr den? Nee. Doch, der war hier ganz in der Nähe. Also ich hätte euch fast mit Händen greifen können. Ich hatte auch hier einen großen Stau hier vor unserer Straße, als ich da durch wollte, um unseren Stand da zu beschicken. Langer Tisch, und da kamen viele Menschen zusammen und die fragten natürlich über Geschichte und so weiter. Und wir boten Kaffee an. Und dann saß eine Frau da und dann dachte ich, kam ja auch über den Glauben ins Gespräch. Ich habe natürlich da einige Vorteile. Ich sagte dann, ich bin Pastor. Und dann war diese Frau ganz anders auf einmal. Also nicht abwehrend mehr, sondern sie öffnete sich auch für Dinge, die in ihrem Leben waren. Das fand ich ganz erstaunlich. Wir sollten wirklich damit rechnen, keine Angst davor haben, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen, sich einfach zu outen und Menschen dann zu erzählen von dem, was wir mit Jesus erleben in dieser Welt. Das wäre doch wunderbar. Die reagieren nämlich offener, als wir oft denken, denn sie haben ja auch ein Leben zu führen, das voller Probleme steckt, das Anfechtungen kennt, das das Ziel kennenlernen möchte des Lebens und froh darüber sind, wenn es einen Menschen gibt, der sie darauf hinweisen kann, nicht als der, der alles im Griff hat. Luther hat einmal gesagt, Christen sind wie Bettler, die anderen Bettler zeigen, wo es Brot gibt. Nicht mehr und nicht weniger, aber eben das, das sind wir. Und dies nun in Wuppertal und bis an das Ende der Welt.